Nun, unser Text heute Morgen ist Lukas Kapitel 20 und wir kommen zu den letzten drei Versen. Wir kommen also zum Abschluss dieses wunderbaren Kapitels. Lukas Kapitel 20, die Verse 45 bis 47. Die wollen wir auch gemeinsam lesen. Als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er, das ist Jesus, zu seinen Jüngern: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Das sind sehr starke und unmissverständliche Worte. Und wenn wir ein wenig Abstand von diesem Text nehmen und einmal die größere Perspektive betrachten, müssen wir daran erinnert werden, dass die Bibel uns von Anfang bis Ende über Irrlehrer warnt. Es hat immer und wird immer falsche religiöse Lehrer geben, die für Satan arbeiten. Sie agieren aus dem Reich der Finsternis heraus, handeln aber so, als seien sie Boten Gottes. In Kapitel 20 der Apostelgeschichte traf Paulus die Ältesten von Ephesus und er sagt Folgendes zu ihnen: Ich habe nicht aufgehört, 3 Jahre lang, Tag und Nacht, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Zu ermahnen, worüber? Räuberische Wölfe, die hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte, sagt er, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Das ist es, was hier klar ausgedrückt wird. Erwartet das von innen und von außen. In 2. Korinther 11, Verse 13 bis 15, sagte der Apostel Paulus, dass Satan sich als Engel des Lichts tarnt. Und das heißt, er kommt, als repräsentiere er Gott. Es sollte euch deshalb nicht überraschen, wenn auch seine Botschafter ebenfalls als Engel des Lichts getarnt sind. Irrlehrer kleiden sich also in den Gewändern Gottes. Sie wollen, dass die Menschen glauben, sie würden Gott repräsentieren, sie würden Gott kennen, sie hätten Geistlichkeit, sie hätten Weisheit und sie hätten die Wahrheit, obwohl sie selbst wirklich Gesandte der Hölle sind. Als der Apostel Paulus an Timotheus schreibt, damit dieser den Dienst in der Gemeinde besser versteht, sagt in 1. Timotheus Kapitel 4, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei von Lügenrednern. Dämonische Lehren angetrieben durch dämonische Geister in heuchlerischen Irrlehrern, die lügen. Auch in 2. Petrus 2, Vers 1 lesen wir, es gab auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und sicherlich kennt ihr auch die Verse aus dem kleinen Brief, dem Judasbrief. Da heißt es, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Warum? Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Habt Acht, seid auf der Hut, habt Acht vor Irrlehrern. Oder wie wir in 1. Johannes Kapitel 2 lesen, es gibt viele Antichristen. Sie sind überall und jeder, der die Wahrheit kennt, muss sich vor ihnen schützen. Und nie waren Irrlehrer aggressiver als zu der Zeit, als unser Herr Jesus Christus wirkte. Es war, als ob die Hölle im ihren schärfsten Angriff, den es je auf einen Menschen gegeben hätte, während dieser 3 Jahre auf unseren Herrn Jesus Christus sich konzentrierte. Und das ist verständlich, denn um die Ziele des Evangeliums zu vereiteln, fuhr Satan alle Geschütze auf, die er hatte, um gegen Jesus Christus anzugehen. Und wenn wir fragen, wer waren dort die Akteure der Hölle? Wer waren die Handelnden Satans, die versuchten, Gottes Ziele zu vereiteln? Dann erleben wir eine Überraschung. Waren es die Kriminellen jener Kultur? Waren es die Zöllner, die Verräter? Waren es die Prostituierten? Oder die Schläger oder Diebe? Nein. Satans Abgesandte waren die frommsten, die religiösesten Führer Israels, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, zusammen mit den Sadduzäern und den Herodianern. Sie alle verbündeten sich gegen Jesus Christus. Sie vereinigten all ihre Fähigkeiten, all ihre dämonisch konzipierte geistliche Fähigkeit, um Jesus anzugreifen, ihn zu Fall zu bringen, um die Ziele Gottes zu vereiteln. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass die Feinde des Evangeliums immer dann am gewaltigsten waren und es auch noch sind, wenn sie religiös sind. Besonders die Pharisäer und die Schriftgelehrten, weil sie die dominante Religion des Judaismus kontrollierten. Sie waren unnachgiebig. In ihren Angriffen auf Jesus waren sie einfach unnachgiebig. Nun, sie vertrugen sich nicht mit den Sadduzäern, weil sie auch unterschiedliche Theologien hatten. Sie vertrugen sich auch nicht mit den Herodianern, weil die Herodianer politisch waren und auf der Seite von Herodes standen und der war nicht mal Jude. Es gab große Differenzen untereinander, den Pharisäern, den Sadduzäern, den Herodianern. Aber in einer Sache brachte die Hölle sie alle zusammen. In der Sache, unseren Herrn Jesus Christus loszuwerden. Und am Freitag dieser Leidenswoche, hatten sie aufgrund von Gottes Plänen Erfolg darin. Sie schafften es, ihn kreuzigen zu lassen. Lukas 20, mit dem Kapitel, mit dem wir uns befassen, ist es jetzt jedoch der Mittwoch in der Leidenswoche, ein langer Tag, an dem Jesus im Tempel herumging und lehrte. Und er hatte Konfrontationen mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den obersten Priestern, den Sadduzäern und auch den Herodianern ausgetragen. Und sie alle hatten ihn angegriffen, weil sie ihn in der Öffentlichkeit unglaubwürdig machen wollten. Und damit sie einen triftigen Grund hätten, ihn hinrichten zu lassen, weil er solch eine Bedrohung für das Reich der Finsternis und ihre eigene irdische Position darstellte. Und sie versuchten alles, wir haben das gesehen, was ihnen einfiel, und hatten keinen Erfolg. Deshalb lesen wir in Kapitel 20 und Vers 40, dass sie keinen Mut mehr hatten. Ja, sie hatten überhaupt keinen Mut mehr, ihm irgendeine Frage zu stellen. Sie waren fertig, sie hatten alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Es war vorbei, sie stellten keine weiteren Fragen. Und dann hatten wir gesagt, dass Jesus in Vers 41 begann, selbst Fragen zu stellen. Und barmherzig und mitfühlend und gütig, wie er ist, bringt er die Frage nach der Identität des Messias, nicht nur als der Sohn Davids, sondern als Sohn Gottes, der Sohn Gottes, wieder zur Sprache. In den Versen 41 bis 44 geht er also zurück und geht zu Psalm 110, in dem David den Messias mein Herr nennt. Der Messias ist also sowohl Davids Sohn als auch Davids Herr und deshalb ist er ein Mensch, der noch nicht geboren ist, der aber gleichzeitig Gott sein muss und zu der Zeit lebte, als David sprach. Und jetzt, in seinem letzten mitfühlenden Versuch, bekräftigt Jesus also noch einmal seine Göttlichkeit und die Notwendigkeit, dass der Messias sowohl Gott als auch Mensch sein muss. Leute, das ist ein Akt des Mitgefühls. In einem Sinne ein letzter Ausdruck seines Mitgefühls, eine letzte Gelegenheit von seiner Identität als wahrer Messias, Sohn Davids und Sohn Gottes zu sprechen. Und jetzt ist er fertig. Er hat den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Sadduzäern und den Herodianern nichts mehr zu sagen, außer bei seiner Verhandlung noch. Er hat der Menschenmenge nichts mehr zu sagen und in Vers 45 lesen wir jetzt: Als aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern. Und das ist eine Überleitung. Die Menschen hören immer noch zu, aber er dreht sich um und spricht zu den Jüngern. Und das wird er von jetzt an tun. Es gibt keine weiteren Botschaften für die Menschenmassen und jetzt, von jetzt an spricht er zu den Jüngern. Eine sehr wichtige Überleitung. Er hatte alles gesagt, was es zu sagen gab. Er hat jede Frage beantwortet, die ihm gestellt wurde. Und er dreht sich um und gibt denjenigen Anweisungen, die ihm noch nachfolgen, noch Interesse bekunden, noch immer von ihm lernen wollen. Die Angreifer sind weg und die Menschenmenge schwindet dahin. Aber dennoch gibt es eine letzte Botschaft, die jeder hören kann. Sowohl seine Jünger als auch die Menschen um ihn herum. Diese Botschaft findet sich in den Versen 46 und 47. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sein Abgang wird von einer Warnung begleitet. Die letzte Botschaft, die überhaupt jemand bringt, muss eine wichtige Botschaft sein. Was ist diese letzte Sache? Wir wollen wissen, was das ist, und es ist ein Wort der Warnung. Aber es ist nicht nur ein Wort der Warnung, sondern auch ein Wort der Verurteilung. Hütet euch vor ihnen, sie sind gefährlich und werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Ende von Vers 47. Er warnt also die Menschen vor ihnen und verurteilt sie. Das sind sehr starke Worte. Nun, bevor wir uns das ein bisschen näher anschauen, möchte ich die Bedeutung dieses Textes in einen aktuellen Kontext setzen. Und einige von euch wissen um die Ehelehre und Gefahren der immer noch relativ jungen Bewegung der Emerging Church. Es handelt sich dabei in Wirklichkeit um einen postmodernen Relativismus, der die Gemeinde verderbt. Diese Bewegung hat sich leider selbst unter sogenannten Evangelikalen eingeschlichen. Jetzt die Gewissheit biblischer Lehre, die Klarheit der Schrift und die Ausschließlichkeit des Evangeliums ablehnen. Und ich sage das nochmal, das ist vielleicht nicht, kann man nicht gleich alles verarbeiten. Das Kennzeichen dieser Bewegung ist die Ablehnung der Gewissheit biblischer Lehren und der Klarheit der Schrift und der Ausschließlichkeit des Evangeliums. Mit anderen Worten, das nennt man auch Neoliberalismus. Es ist einfach der alte Liberalismus, der die großen Glaubensrichtungen in unserem Land hier in Deutschland zerstörte, in einem neuen Gewand. Der Liberalismus in einem neuen Gewand, der zur Kameraderie, zur Kollegialität und Toleranz gegenüber denjenigen aufruft, die das Evangelium nicht glauben und nicht einmal glauben, dass das Christentum der wahre Glaube ist. Es ist der Liberalismus, der die Tugend des großherzigen, offenen Dialogs anstelle von Dogmatismus hochlobt, der zu Respekt und Toleranz und Vielfalt auffordert. Und um das alles auf einen Nenner zu bringen, um das zu definieren, was die Bewegung der Emerging Church definiert, haben sie ein Schlagwort gefunden. Und dieses Schlagwort ist Konversation, Gespräch oder Kommunikation. Wir wollen ein Gespräch. Das sind ihre Worte. Sie wollen jeden in ein Gespräch verwickeln, damit wir alle unsere geistlichen Erkenntnisse hinzufügen können. Einer der Führer des alten Liberalismus war ein Mann namens Harry Emerson Fosdick. In 1928 sagte Fosdick folgendes, Zitat: Viele Prediger frönen gewohnheitsmäßig einer Sache, die sie als Auslegungspredigen bezeichnen. Sie nehmen einen Abschnitt aus der Schrift und gehen dann aufgrund der Annahme vor, dass die Besucher ihrer Gemeinde an dem Morgen ein großes Interesse an der Bedeutung dieses Abschnitts haben. Sie verbringen eine halbe Stunde oder mehr mit einer historischen Auslegung des Verses oder Kapitels und schließen mit irgendeiner angehängten praktischen Anwendung für ihre Zuhörer ab. Gibt es irgendeine Vorgehensweise, die mit größerer Sicherheit dazu prädestiniert ist, langweilig und nutzlos zu sein? Wer nimmt ernsthaft an, dass auch nur einer unter 100 Gemeindemitgliedern daran interessiert ist, damit zu beginnen herauszufinden, was Moses, Jesaja, Paulus oder Johannes in jenen spezifischen Versen meinten oder mit großem Interesse daran in die Gemeinde gekommen ist? Niemand sonst, der zu einem Publikum spricht, geht davon aus, dass das wesentliche Interesse der Menschen auf der Bedeutung von Worten liegt, die vor 2000 Jahren gesprochen wurden. Zitat Ende. Also stellte Fosdick 1928 eine Prophezeiung auf und sagt, Zitat, die Zukunft gehört einer Form von Predigt, die sich am besten als ein Abenteuer in kooperativen Denken beschreiben lässt. Zitat Ende. Konversation, ein Abenteuer in kooperativem Denken. 1928. Erst vor ein paar Jahren, in 2005, hat Doug Padgett, einer der Führer der Emerging Church-Bewegung, gesagt, Zitat, unsere Predigten sind keine Lektionen, die den Glauben genau definieren, sondern vielmehr Geschichten, die offen für unsere Hoffnung und Ideen, unsere Beteiligung sind. Zitat Ende. Lasst uns ein Gespräch führen. Ein Gespräch mit jenen, die anderer Meinung sind. Ein Gespräch mit jenen, die einer anderen Religion angehören. Kein Dogmatismus mehr. Wir lassen Gericht und verurteilen zugunsten von Konversation, von Gespräch völlig außer Acht. Nun, Brian McLaren, einer der führenden, wenn nicht der führende Autor der Emerging Church Bewegung, hat ein Buch geschrieben, das ich gelesen habe. Und es trägt den Titel Die geheime Botschaft von Jesus. Ja, das ist schon mal ein bisschen beängstigend, wenn man sowas sagt. Geheime Botschaft, ja, mystisch. Jesus hat keine geheime Botschaft. Er hat sich geoffenbart, Leute. Aber er sagt, Zitat, in einem Zeitalter des globalen Terrorismus und des zunehmenden religiösen Konflikts ist es wichtig zu beachten, dass alle Muslime Jesus als einen großen Propheten betrachten und dass viele Hindus bereit sind, Jesus als eine legitime Manifestation des Göttlichen zu betrachten, dass viele Buddhisten Jesus als einen der am meisten erleuchteten Menschen in der Menschheit betrachten und dass Jesus selbst ein Jude war. Zitat Ende. Er sagt, ist das nicht großartig? Wir alle mögen Jesus. Lasst uns ein Gespräch beginnen. Er fährt fort, Zitat, eine gemeinsame Neubewertung der Botschaft von Jesus könnte einen einzigartigen Freiraum oder eine gemeinsame Ebene für einen dringend benötigten religiösen Dialog schaffen. Und es scheint nicht übertrieben zu sagen, dass die Zukunft unseres Planeten wirklich von solch einem Dialog abhängt. Zitat Ende. Wir werden also alle unsere Differenzen in Bezug auf die biblische Lehre außer Acht lassen, um den Planeten zu retten und die Leute einfach in die Hölle gehen lassen. Und sein letzter Kommentar, Zitat, diese Neubewertung der Botschaft von Jesus könnte das einzige Projekt sein, das in der Lage ist, eine Reihe von Religionen zu retten. So auch das Christentum, Zitat Ende. Wir alle müssen also die geheime Botschaft von Jesus finden, die zweifelsohne in unserer eigenen geistlichen Psyche verborgen ist, und ein Gespräch führen. Statt über diese anderen Religionen zu richten, müssen wir uns hinsetzen und ein Gespräch führen. Und von ihrer Geistlichkeit lernen und von ihren geistlichen Erfahrungen lernen, von Gott in ihnen lernen. Nun, ein weiterer prominenter Befürworter der Emerging Church Bewegung zeigt euch anhand seiner eigenen Worte, in welche Richtung diese Bewegung geht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sehr hilfreich für euch ist, das zu wissen, was los ist. Er sagt folgendes, Zitat, es ist unsere Aufgabe, anderen Menschen Respekt zu zollen Und bei unseren Gesprächen miteinander im Hinterkopf zu behalten, dass selbst Menschen, die sich nicht bekehren, Kinder Gottes sind. Gott liebt sie und wir richten nicht darüber, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle kommt. Ich denke, unsere einzige Aufgabe besteht darin, Gott das Gericht zu überlassen. Muslime werden Juden und Christen nicht zur Hölle verdammen, wenn diese den Islam nicht akzeptieren. Der Islam ist gegenüber evangelikalen Christen, die dem Neuen Testament treu sind, sehr viel barmherziger als Christen gegenüber Moslems, die dem Koran treu sind. Zitat Ende. Und offensichtlich hat dieser Mann nicht die Zeitung oder über die Ermordung von Christen in islamischen Umfeldern gelesen. Aber sein Gedanke ist, dass wir nur großzügig gegen jedermann sein müssen. Und er fährt fort, Zitat, Mohammed hatte ein größeres Verständnis dafür, dass sich große Wahrheit im Christentum verbarg. Er unterschied sich von uns darin, dass er seiner Meinung nach eine umfassendere Wahrheit hatte und der Islam sich daran halten würde. Aber Mohammed behauptete, dass wir letztendlich im Hinblick auf die Wahrheit gerichtet würden, die uns zur Verfügung stand. Ich denke, es gibt muslimische Brüder und Schwestern, die bereit sind zu sagen, man lebt nach der Wahrheit, wie man sie versteht. Ich werde nach der Wahrheit leben, wie ich sie verstehe, und den Rest überlassen wir Gott am Tag des jüngsten Gerichts. Ich muss daran glauben, dass Jesus der einzige Retter ist, aber Christ zu sein, ist nicht der einzige Weg, errettet zu werden. Darüber hinaus sagt er, unsere muslimischen Brüder und Schwestern können sagen, dass der Islam der einzig wahre Glauben ist, aber wir sind nicht davon überzeugt, dass nur Moslems errettet werden. Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Barmherzigkeit Gottes sich nicht über die christliche Gemeinschaft hinaus erstreckt. Und noch ein Satz. Unsere Aufgabe besteht darin zu sagen, dass wir unterschiedliche Dinge glauben, aber es gibt so viel Gutes in der islamischen Gemeinschaft, das nicht ignoriert werden kann. Es scheint mir, wenn wir uns die muslimischen Mystiken anhören, die von Jesus und ihrer Liebe zu ihm erzählen, dann ist das dem Christentum des Neuen Testaments sehr viel näher als viele Christen, denen ich zuhöre. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wenn wir nach einer Gemeinsamkeit suchen, können wir diese in mystischer Geistlichkeit finden, selbst wenn wir uns theologisch nicht einigen können. Wir können gemeinsam so beten, dass wir eine Verbindung zu einem Gott herstellen, der über unseren theologischen Differenzen steht. Das ist das Gespräch. Das könnt ihr mit absolut jedem führen, weil wir keine klare biblische Lehre mehr haben. Wir wissen nicht, wie die wahre Schrift, die Auslegung der Schrift ist, und deshalb können wir das tun. Im Januar 2006 traf die Gruppe Emergent USA sich mit Synagogue 3000, Synagoge 3000, zu einem 24-stündigen interreligiösen Gespräch, bei dem es um die Themen heilige Gemeinschaft, Lernen und Anbetung ging. In einem jüdischen Blog mit dem Titel Synablog steht ein Bericht darüber, was dort geschah. Synagoge 3000 hat ein zeitgenössisches jüdisches religiöses Phänomen identifiziert, das sich Jewish Emergent nennt. In dieser Woche hat Synagoge 3000 das erste Mal eine Arbeitsgruppe zum Thema aufstrebende heilige Gemeinschaften zusammengerufen. Visionäre jüdische Lehrer und Führer, die sich für die Gründung von transformativen heiligen Gemeinschaften engagieren, welche nicht durch herkömmliche Erwartungen, wie eine Synagoge sein sollte, eingeschränkt sind. Das ist also das Motto der Emerging Church. Das ist ihr Ziel. Gemeinden, die nicht durch die herkömmliche Auffassung über Gemeinden eingeschränkt sind. Jetzt, wo auch die Juden sich anschließen, werden sie sich nicht durch die herkömmliche Vorstellung einer Synagoge mehr einschränken lassen. Um das Gespräch zu bereichern, lud also Synagoge 3000 einige Mitglieder dieser Arbeitsgruppe ein, um Ideen mit vorausdenkenden christlichen Führern von Emerging USA auszutauschen. Dieses Treffen der Arbeitsgruppe über aufstrebende heilige Gemeinschaften ist das erste Mal, dass Emerging USA sich mit einer anderen religiösen Gruppe außerhalb des christlichen Glaubens getroffen hatte. Es war aufregend, sagen sie. Es war inspirierend und historisch. Und für Anhänger der Emerging Church Bewegung ist das das perfekte Umfeld. Man geht dorthin, erfährt etwas über ihre Geistlichkeit und ihre Kenntnis von Gott. Und man führt ein Gespräch. Und aus diesem Gespräch entsteht irgendeine Form der Erleuchtung zusammen mit den Vertretern des Judaismus oder Islams oder Mormontums oder der römisch-katholischen Kirche oder der griechisch-orthodoxen oder Zeugen Jehovas, was immer ihr wollt. Die Anhänger dieser Überzeugung würden uns sagen, wenn euch die Menschen wirklich am Herzen liegen und ihr wirklich den Geist Jesu in euch hättet, würdet ihr euch demütig am Dialog beteiligen und offen die nützlichen geistlichen Einblicke anderer Religionen begrüßen. Dialog also, keine Verurteilung, kein Gericht. Und außerdem, und das wird heutzutage zunehmend beliebter, müssen Juden sowieso nicht an Jesus glauben, sie werden auf andere Weise gerettet. Nun, warum schließen wir uns diesem Dialog nicht an? Das kann man mit nur einer einzigen Frage oder beantworten. Wie ging Jesus mit denen um, die nicht an die Wahrheit glaubten und dennoch völlig religiös waren? Mit Menschen, bei denen Geistlichkeit der Höhepunkt der Erfahrung war. Wie ging Jesus mit religiösen Menschen, mit religiösen Führern um? Führte er ein Gespräch mit ihnen oder richtete er über sie? Nun, wir wollen letztlich nur das tun, was Jesus tut, oder? Jesus hat sich ganz eindeutig nicht auf irgendeine Art postmoderne Gespräche eingelassen. Er ließ sich nicht auf irgendwelche abstrakten, relativistischen Dialoge über Themen der Geistlichkeit ein oder warf mit Gedanken über Gott und sich selbst als Jesus umher. Gedanken, die flexibel sind wie Gummi. Hier sind die letzten Worte unseres Herrn über geistliche Führer. Nicht unreligiöse, sondern religiöse, jüdische, religiöse Führer. Und das, was er sagt, ist ehrlich gesagt nicht neu. Und wenn ihr zurückgeht zu Lukas Kapitel 11, das könnt ihr gerne kurz tun, Lukas Kapitel 11 und Vers 37, lest ihr, und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Nun, das ist die perfekte Gelegenheit für ein Gespräch. Hier handelt es sich nicht einmal um eine förmliche Veranstaltung, also perfekt für ein Gespräch. Das ist nicht die Synagoge, eine Predigt oder irgendein öffentliches Treffen im Tempel. Hier handelt es sich um ein Mittagessen im Hause des Pharisäers. Er ging also hin und setzte sich zu Tisch. Und es wären da auch noch viele andere Pharisäer dort gewesen. Und er sagt, der Pharisäer aber wunderte sich, als er sah, dass er sich vor dem Mittagsmahl nicht gewaschen hatte. Jesus hielt sich nicht an die Anweisung der Pharisäer für einige ihrer zeremoniellen Waschung. Er setzte sich einfach und aß. Und die Antwort unseres Herrn an die Pharisäer lautete, nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voll Raub und Bosheit. Wow. Das ist ein kurzes Gespräch, oder? Das ist ein Gespräch, das nirgendwo hingeht. Und dann macht er die Sache noch schlimmer, wie wir in Vers 40 lesen. Ihr Toren! Hat nicht der, welcher das Äußere schuf, auch das Innere gemacht? Gebt nur von dem, was darin ist, Almosen. Siehe, so ist euch alles rein. Aber wehe euch, Pharisäern! Wisst ihr, was es ist? Das ist Verurteilung. Wehe euch, Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch, Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten liebt. Wehe euch, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahin gehen, ohne es zu wissen, ihr werdet verunreinigt. Was für ein Gespräch? Ist das Dialog? Nun, in Kapitel 12 dann kommt diese gewaltige Menschenmasse zusammen. In Vers 1 lesen wir, dass es so viele waren, dass sie aufeinander traten. Er begann zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Ich werde ihre Heuchelei aufdecken. Für den vor uns liegenden Text in Lukas 20 gibt es eine Parallele in Markus 12, und die ist auch sehr, sehr kurz. Aber dann gibt es noch eine Parallele in Matthäus 23. Nur dort nimmt der Bericht ein ganzes Kapitel ein. Das ist ein vollständiger Text dessen, was Jesus über die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagt. Und das findet ihr in Matthäus 23. Und das könnt ihr alleine zu Hause lesen, das ist zu viel, um das jetzt zu lesen. Aber das ist der vollständige Text dessen, was Jesus an diesem Mittwoch sagte. Lukas berichtet uns nur einen kleinen Teil davon. Es ist ein wütender Angriff, eine wütende Schmährede gegen die falschen religiösen Führer. Kein Gespräch, keine Kollegialität, kein Dialog, keine Kooperation, sondern Konfrontation und Verurteilung. Ohne Mitgefühl? Nein. Ohne Evangelium? Nein, gebt ihnen das Evangelium. Denkt einmal an Kapitel 19, Vers 41, als er in die Stadt kam. Was tat er da? Er weinte bitterlich. Wir haben es gerade noch einmal gehört, dass er ihnen verkündigte, er sei der Messias, der Sohn Davids und der Sohn Gottes. Das ist noch einmal eine barmherzige Bemühung, zu verkünden, wer er wirklich ist. Nun, diese Tage sind angefüllt mit Trauer und Mitgefühl seinerseits, während er sie dazu einlädt, zu glauben. Aber wenn das Mitgefühl ausgeschöpft ist und es keine Einladung mehr gibt, kommt die Verurteilung. Nun, lass uns zusammen den Text betrachten. 3 Punkte, eine Warnung, eine Charakterisierung und eine Verurteilung. Jeder mit einer verdorbenen Ansicht von Jesus Christus und dem Evangelium untersteht dem Gericht. Jeder, der nicht an den Herrn Jesus Christus glaubt, kennt den Vater nicht. Und wenn ihr den Sohn nicht kennt, kennt ihr den Vater nicht. 1. Johannes 2. Nun, lass uns die Warnung betrachten. Sehr einfach und sehr kurz. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. In der ausführlichen Beschreibung der Schmährede unseres Herrn in Matthäus heißt es, hütet euch vor den Schriftgelehrten und Pharisäern. Die Schriftgelehrten waren Pharisäer. Die Schriftgelehrten hatten die Führung pharisäischer Gemeinschaften inne, denn sie waren die Experten im Gesetz. Nicht alle Pharisäer waren Schriftgelehrten, aber Schriftgelehrte waren Pharisäer. Es gab Pharisäer, die keine Schriftgelehrten waren, und deshalb werden sie auch gesondert angesprochen. Aber Schriftgelehrte waren Experten im Gesetz und wurden zu der legalistischen, zu der gesetzlichen, selbstgerechten Sekte. Die Juden hatten eine Redewendung, die wie folgt lautete. Moses empfing das Gesetz und gab es Josua. Josua empfing das Gesetz und gab es den Ältesten. Die Ältesten empfingen das Gesetz und gaben es den Propheten. Die Propheten empfingen das Gesetz und gaben es den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Sie waren die Schatzmeister von Gottes Gesetz. Sie waren diejenigen, in die das Vertrauen gesetzt wurde, die das Vermächtnis erhielten. Sie waren Experten, sie waren die Rechtsgelehrten Israels. Und vergesst nicht, es handelt sich hier ja um ein theokratisches Reich, in dem alle Gesetze als Gesetz Gottes betrachtet werden. Nicht nur biblisches Gesetz, sondern auch das traditionelle Gesetz. Die Gesetze, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hatten. Der ganze Verbund aus Gesetzen wurde auf theokratische Art und Weise betrachtet. Es war alles Gottes Gesetz. Und diejenigen, die das Gesetz Gottes kannten, es auslegten und anwandten, waren die Rechtsgelehrten Israels. Sie gaben nicht nur Pharisäern und Priestern und anderen Einblicke in die Bedeutung der Schrift, sie legten auch das ganze Gesetz aus. Nicht nur in dessen Bedeutung, sondern auch deren Anwendung. Also nicht nur die Bedeutung, sondern sie waren auch diejenigen, die sagen, so und so wird es angewendet. Sie waren die Rechtsgelehrten Israels. Sie kümmerten sich um alle rechtlichen Angelegenheiten. Sie waren die vorherrschende Macht im Judaismus, nicht in religiöser Hinsicht allein, sondern auch gesellschaftlich. Sie wickelten alle rechtlichen Angelegenheiten der Menschen ab, wie Eigentum, Immobilien, Verträge und Beschlüsse und so weiter. All diese Dinge oblagen jenen Rechtsgelehrten. Es war damals nicht anders als für uns heute. Ja, alle rechtlichen Angelegenheiten landen letztlich wo? Bei den Anwälten. Und so endete dies bei den Schriftgelehrten, aber von ihrem Standpunkt aus war alles heilig. Und jede Entscheidung, die sie trafen und jede Stellung, die sie bezogen, sollte in Wirklichkeit eine Repräsentation Gottes und seines Willens sein. Gewissermaßen eine Haushalterschaft im Auftrag Gottes. Denn dann waren sie die Bevollmächtigten Gottes. Sie waren überaus wichtig und genossen das Vertrauen. Und die Menschen konnten nirgends anderswo hingehen. Sie konnten sich an niemanden anders wenden. Denn es gab niemand anders als die Schriftgelehrten, um sich all ihrer Angelegenheiten anzunehmen. Und Jesus warnt, sowohl die Menschenmenge als auch die Jünger, sich zu hüten. Prosekete apo, achte auf, schützt euch vor. Nun, wie würden sie das tun? Wie könnte man das machen? Denn sie waren an allem beteiligt. Wie könnte man sich aus diesem theokratischen Umfeld irgendwie lösen, indem alles in den Schoß der Schriftgelehrten fällt und sie allen ihren Willen auferlegen? Und das Letzte, hört genau zu, das Letzte, was Jesus zu ihnen sagen würde, wäre, dass sie im Prinzip gute Menschen sind, die religiöse Absichten hätten und einige geistliche Erkenntnisse. Also lasst uns ein Gespräch mit ihnen führen. Wir müssen kommunizieren, das ist wirklich das Letzte. Nein, er schiebt sie weg. Entfernt euch von ihnen. So wie er das auch in Judas sagt in Vers 23. Wenn ihr zu nahe kommt, wird euer Gewand befleckt und ihr verbrennt euch. Warum sind sie solch eine Bedrohung? Nun, sie sind deshalb eine Bedrohung, weil sie nicht gottesfürchtig sind. Sie kennen Gott nicht. Sie haben keine geistliche Wahrheit und Weisheit. Sie sind zerstörerisch und sie handeln im Auftrag Satans und wurden gesandt, um Gottes Pläne zu bekämpfen. Und das ist wirklich grundlegend. Falsche Religion kann das Fleisch nie zurückhalten. All diese Menschen handeln also wie die schlimmsten Nicht-Wiedergeborenen. Nur ist das an der Oberfläche nicht ersichtlich. Falsche Religion kann das verdorbene Herz nicht besiegen. Das kann nur durch Wiedergeburt besiegt werden. Und das wiederum geschieht nur durch die Wahrheit des Evangeliums. Leute, wir sehen gerade ein Beispiel bei uns in unserer Gesellschaft, die Missbrauchswelle in der katholischen Kirche. Das ist kein Wunder. Diese Leute sind nicht wiedergeboren. Und sie müssen Heuchler sein. Sie werden also äußerlich immer etwas anderes sein als innerlich. Hütet euch vor ihnen, sagt er. Sie sind nicht gottesfürchtig. Sie haben geistlich nichts zu bieten und sie können euch nichts Nützliches geben. Sie sind zerstörerisch, sie sind tödlich, sie sind gefährlich. Kommt nicht in ihre Nähe oder ihr werdet angesenkt und befleckt. Haltet euch fern. Und deshalb steht im Psalm 1, ihr kennt diesen Psalm, diesen grundlegenden Text, die erste Lektion dort ist, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Kommt nicht mit ihnen zusammen. Nun, von der Warnung geht es weiter zur Charakterisierung. Jesus charakterisiert sie hier folgendermaßen in Vers 46. Die gern im Talar einhergehen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Wow. All das lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Heuchler. Alle Menschen in falschen Religionen sind Heuchler und kennen Gott nicht. Sie kennen Gott nicht, denn Gott kommt nur in Christus zu uns und durch Christus. Unser Herr kämpft hier wirklich mit harten Bandagen. Das ist eine absolute Verurteilung. Das wichtigste Element ist, dass sie alle geistliche Schwindler sind. Sie sind alle geistliche Betrüger. Und sein Publikum wäre mit der Art von Dingen, die sie taten, sehr vertraut gewesen. Nun lasst uns einmal durchgehen. Ich weiß nicht, ob ihr genug Platz da auf euren Zetteln habt, aber es sind 6 Dinge. Erstens, gehen Sie gern im Talar einher. Und das griechische Wort lautet stole. Davon leitet sich das Wort stola ab. Ein Gewand, das bis zum Boden geht. Und sie begannen Gewänder zu entwickeln, die sich deutlich von denen der anderen Menschen unterschieden. Hier handelt es sich um Gewänder, die mit gewissen kleinen Dingen bestückt waren, Zeichen und mit extravaganten Dingen. Sie wurden zu einzigartigen, extravaganten und teuren Gewändern, durch die sie als heilige Menschen identifiziert wurden. Wisst ihr, was sie machten? Sie verlängerten die Quasten an ihren Gewändern, wie wir in Matthäus 23,5 lesen. Und das kommt aus dem Alten Testament. Im Alten Testament in 4. Mose 15, Verse 38 bis 40, hatte Gott bestimmt, dass die Juden kleine Quasten an den Zipfeln ihrer Gewänder befestigen sollten. Und es war wirklich so ein kleines, wunderbares Symbol, wo ihr wirklich sagen konntet, das sollte euch erinnern an das Gesetz Gottes. Und überall, wo ihr hingeht, seht ihr das auch in der Schrift. Es erinnert euch an das Gesetz Gottes. Selbst Jesus hatte diese Quasten an seinem Gewand, Matthäus 29. Und das war halt üblich. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer verlängerten die Quasten. Nicht um ihr brüchiges Gehirn zu stützen, sondern um der Großtuerei, zur Schaustellung. Sie versuchten nicht, die Aufmerksamkeit auf Gott und sein Wort zu lenken, sondern die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es war eine Methode, sich selbst zu positionieren und sich in Stellung zu bringen und das zu erreichen, was sie wollten. Und sie wollten am Leben der Menschen beteiligt sein und die Menschen für ihre Zwecke missbrauchen und ausnutzen. Deshalb trugen sie besondere Kleidung. Ich denke oft an diese Schriftgelehrten, wenn ich irgendjemand heute sehe, in irgendeiner dieser lächerlichen religiösen Kleidungsstücke trägt und wie sie darum stolzieren und denken, das sei irgendwie ein Hinweis auf größere Heiligkeit. Aber statt einer kleinen Sache am Zipfel des Gewandes, um Unterordnung und das Gesetz zu signalisieren, hatten sie diese Art von Gewändern entwickelt, die ihnen Status verliehen. Und so ist es heute noch. Guckt euch nur mal um. Die Menschen tragen religiöse Gewänder. Zweitens, liebten sie respektvolle Begrüßung auf den Märkten. Während sie im Alltag, im öffentlichen Leben bei den Menschen ein- und ausgingen, erwarteten sie, mit würdevollen Titeln angesprochen zu werden. Matthäus 23 macht das auch klar. Dieser vollständige Bericht erzählt uns darüber. In Vers 7 heißt es dort, lesen wir, dass sie von den Menschen Rabbi genannt werden wollten. Und wir verwenden dieses Wort ja auch, deutsche Transliteration Rabbi. Es bedeutet erhobener Lehrer, Exzellenz, ja, belesenster, weisester. Und das wäre so ungefähr, als würde man heute sagen, zu jemandem sagen, Doktor, ja, Doktor so und so, ja. Sie waren ganz oben. Und sie waren sogar so oben. Wenn man Rabbi genannt wurde, dann war man so erhoben, dass im Talmud, in Sanhedrin 88, das ist die Lokalität dieses Verses, steht, es ist strafbarer, gegen die Worte eines Schriftgelehrten zu verstoßen, als gegen die Worte der Schrift. So erhoben waren sie. Sie wollten Exzellenz, erhabener, belesenster oder erhobener genannt werden. Das schmeichelte ihnen. Das ist es, wonach sie strebten. Und sie wollten auch Vater genannt werden. Vers 9 heißt es in Matthäus 23, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Vater bedeutet Quelle. Sie sind nicht nur in ihrer Weisheit erhaben, sondern sie sind auch die Quelle des geistlichen Lebens, wenn sie das sagen. Sie sind also die Quelle aller geistlichen Wahrheit. Ja, ihr müsst schon zu uns kommen. Sie wollen der Vater sein, der Stammvater und Schöpfer. Und deshalb wollen sie extravagante Gewänder tragen. Sie wollen erhabene, hohe und mächtige Schein, heilige Titel haben. Und sie wollen Vater genannt werden. Als seien sie die Quelle des geistlichen Lebens. Und sie wollen auch Meister genannt werden. Vers 10. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Nennt euch Diener. Sie wollten Meister sein. Und das ist derjenige, der die Richtung vorgibt, der das Schicksal entscheidet, der die Weichen stellt. Wisst ihr was? Ehrlehrer sind nie bescheiden. Sie verstecken sich hinter einer Fassade der Demut, aber behaltet das im Hinterkopf. Wenn ihr die Wahrheit ablehnt, wisst ihr was? Ist das die hochmütigste Sache, die ihr tun könnt? Das ist, sich gegen das Wort Gottes aufzulehnen. Ihr lehnt die Bibel ab. Ihr lehnt das Evangelium ab. Das ist der ultimative Schritt des Hochmuts. Und Ehrlehrer sind nie bescheiden. Die hochmütigste Sache, die ihr tun könnt, ist, Gottes Wort abzulehnen, dagegen zu rebellieren. Und genau das tun sie. Sie wollen durch Titel und Kleidung erhoben werden. Und drittens, lieben sie nicht nur respektvolle Begrüßung auf den Märkten, selbes Wort, sondern sie lieben auch die ersten Sitze in den Synagogen. In den vorderen Teil der Synagoge fand man diese Podien, diese erhöhten Plätze. Die wichtigsten Schriftgelehrten Pharisäer würden auf diesem erhöhten Podium sitzen. Sie wurden als Experten im Gesetz anerkannt. Schriftgelehrte, die von ihren eigenen Synagogen in eine andere Synagoge zu Besuch kamen, würden erwarten, auf diesem erhöhten Podium Platz nehmen zu dürfen. Und viertens, lieben sie die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Bei jedem besonderen Anlass wollten sie die Ehrenplätze, die sich neben dem Gastgeber befinden. Sie wollten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, am meisten von allen geehrt werden. Und genau darauf sind sie aus. Es dreht sich alles um Hochmut. Alle vier erwähnten Dinge haben mit Hochmut zu tun. Sie streben danach, erhoben zu werden. Darauf haben sie es genau abgesehen, auf Hochmut. Und das tun alle falschen religiösen Führer. Mit der fünften Sache tritt eine Veränderung ein. Vers 47. Sie fressen die Häuser der Witwen. Nun, was ist das? Das Wort fressen ist ein sehr starkes Wort. Das griechische Verb dafür lautet esteo. Es bedeutet zu verzehren oder zu konsumieren. Buchstäblich bedeutet es, etwas zu essen. Es ist ein Wort für Essen, aber metaphorisch bedeutet es zu verschlingen oder zu verzehren. Hier handelt es sich aber nicht um Esteo, sondern um Katestio. Wann immer eine Präposition am Anfang eines Verbs steht, wird dieses Verb dadurch noch verstärkt. Das bedeutet völlig verzehren, plündern, aufessen. Und deshalb auffressen im stärksten Sinn. Sie suchen sich die wehrlosesten Opfer. Wie die Ehelehrer, von denen Paulus an Timotheus schreibt, sie würden sich einfältige Frauen als Opfer suchen. Sie verfolgen die Schutzlosen und die Schwachen. Sie verschlingen die Häuser von Witwen. Und Witwen sind diejenigen, die am leichtesten zu kriegen sind. Das haben sie gemerkt. Was meine ich damit? Nun, erstens sollten Witwen geschützt werden. Und Jakobus sagt, dass die reine und makellose Frömmigkeit im Alten Testament darin bestand, für Witwen zu sorgen. In 2. Mose 22 und 21, 5. Mose 10, 18 und Maleachi 3, Vers 5 und anderen Schriftstellen werden die Menschen aufgefordert, sich um die Witwen zu kümmern, sie nicht zu bedrücken. Denn Gott nimmt sich der Witwen an. Die Schriftgelehrten jedoch verschlingen sie. Und wie tun sie das? Ihr dürft nicht vergessen, dass sie die Rechtsgelehrten des Systems waren. Wenn also eine Witwe jemanden brauchte, der sie beschützte, würde sie sich an einen Rechtsgelehrten wenden, mit der Vorstellung, dass dieser ihr Haus, ihr Eigentum und all die Dinge schützen würde. Es gibt einige interessante Untersuchungen und es wurden Forschungen betrieben über das, was da vor sich ging. Hier ist ein ganz kurzer Einblick. Erstens, würden sie Unterstützung, Geld für sich selbst von den Witwen nehmen, obwohl das verboten war. Wissen ohne einen Preis. Wissen ohne einen Preis war der Kodex eines wahren Rabbiners. Ganz gewiss im Hinblick auf Witwen. Nur, sie würden das nicht befolgen. Und welche Weisheit auch immer sie den Witwen gaben, sie würden dafür gigantische Gebühren erheben und verlangen. Was konnte eine Witwe dagegen schon tun? Sie war dem System ausgeliefert. Zweitens würden sie Witwen durch rechtliche Machenschaften um ihr Vermögen betrügen, unter dem Vorwand, ihnen rechtlichen Schutz zu gewähren. Sie würden buchstäblich beginnen, das Vermögen dieser Witwe zu verschlingen. Drittens würden sie sich an sie hängen und ihre Gastfreundschaft missbrauchen und verfügbare Räume, die eine Witwe und die Kost, die eine Witwe zur Verfügung stellen würde, würden sie ausnutzen. Und es gibt einige Geschichten über Völlerei und übermäßige Trinkgelage, die sie durch arme Witwen finanzierten. Eine weitere Methode war, das Eigentum der Witwen so schlecht zu verwalten, dass diese durch völlige Nachlässigkeit absolut mittellos zurückblieb. Eine beliebte Masche war, Geld von älteren Witwen zu nehmen, die geistig nicht mehr ganz beieinander waren, also jene auszunutzen, die geistig nicht in der Lage waren, sich zu wehren. Und am schlimmsten war es vielleicht, dass sie Schulden anhäuften, die die Witwe ihnen dann über sehr lange Zeit schuldete und nicht bezahlen konnte. Und dann würden sie das Haus der Witwe als einen Pfand für die Schuld nehmen und es somit verschlingen. Wenn die Witwe nicht bezahlen konnte, dann warfen sie sie einfach hinaus. Und deshalb werden sie in Lukas 11, 39 von Jesus mit den folgenden Worten charakterisiert. Ihr seid voller Raub und Bosheit. Oder mit den Worten von Lukas 16, 14. Die Pharisäer, die geldgierig waren. Hochmütig und gierig, das ist charakteristisch für sie. Das ist typisch für alle Ehrlehrer. Sie tun das, was sie tun, für den unehrwürdigen, schnöden Mammon. Sie erheben sich selbst. Sie verstecken sich hinter einer Fassade der Geistlichkeit und sie betrügen die hilflosesten, wehrlosesten Menschen. Nun, es gibt auch heute Anwälte, die das tun. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Es gibt Evangelisten, die das tun. Falsche Evangelisten, falsche religiöse Lehrer, die den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Und falsche Religionen beuten Menschen in Entwicklungsländern aus, die bereits von vornherein arm sind. Die neueste Masche dieser Art trägt sich übrigens in Afrika zu. Die Vertreter des Wohlstandsevangeliums sind jetzt mit großem Erfolg nach Afrika gegangen. Und die Bevölkerung dort ist geprägt durch Menschen, die hoffnungslos arm sind, die keinerlei Zukunft vor Augen haben, die von minimalen Beiträgen leben, die in gewisser Weise wehrlos sind und am Rande der Hoffnungslosigkeit leben. Und man verspricht ihnen was? Wohlstand, Gesundheit, Reichtum. Und damit sind sie überaus erfolgreich. In Lagos, Nigeria zum Beispiel, gibt es eine Gemeinde mit 54.000 Mitgliedern. Und dort wird es gepredigt. Und um Gesundheit und Wohlstand und Reichtum zu bekommen, muss man dem Gemeindeleiter eine Summe zahlen, die der Höhe eines Monatseinkommens entspricht. Hier werden die Missbrauchten, die Armen, die Wehrlosen im Namen Jesu ausgebeutet. Leute, das breitet sich aus in Afrika und sonst wo. In Afrika werden die größten Gemeinden des Planeten im Namen des Evangeliums von Gesundheit, Wohlstand und Reichtum gebaut und die armen Menschen, die keine Hoffnung haben, ausgebeutet. Das ist eine Vorgehensweise, die den Menschen an der Spitze reich macht. Ehrlehrer sind also hochmütig und habgierig, zwar nicht alle im gleichen Ausmaß, aber sie sind es. Und sechstens, sprechen sie zum Schein lange Gebete. Lange Gebete sind nicht falsch, bitte versteht das nicht falsch, aber wenn nur Gebete da sind, die zum Schein sind, und das waren sie, das ist nicht in Ordnung. Erinnert euch an Matthäus 6, Verse 5 und 6, wo Jesus diese Art von Gebet, die so charakteristisch für die Ehelehrer war, in der Bergpredigt verurteilt. Erinnert euch daran. Er sagt Folgendes. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Ja, nach dem Motto, guck über die Schulter, kann ich jetzt beten? Ist es jetzt angebracht? Guckt jemand zu? Nach dem Motto. Geistliche Betrüger und Schwindler, Menschen ausnutzen, tun es unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Übrigens, das Wort Vortäuschung, Prophasis, ist ein interessantes Wort. Es bedeutet das, was vorgeschoben wird, um den wahren Zustand von Dingen zu verbergen. Das ist es. Sie verbergen die Realität ihres wahren Zustandes. Ihre langen Gewänder sind ein fadenscheiniges Gewand, das sie tragen. Es ist ein falsches Spiel, das die Lehrer spielen. Und nochmals beschreibt unser Herr die Art von Heuchelei in Matthäus 23, in Vers 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber seid ihr voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und voller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das sind die religiösesten Menschen in Israel. Nur es gibt heutzutage einige Leute, die sagen, auch in evangelikalen Kreisen, die sagen, wir müssen mit den religiösen Führern Israels zusammenarbeiten. Wir müssen uns mit ihnen verbünden, weil sie das Volk Gottes sind und unsere geistlichen Erkenntnisse mit ihnen teilen. Nein, auf keinen Fall. Jesus führte kein Gespräch mit den religiösesten Menschen in Israel. Er sprach eine Verurteilung über sie aus. Wären wir noch in Matthäus 23, falls ihr da noch seid, betrachtet einmal Vers 15. Wehe. Wehe, das bedeutet Verurteilung. Überall lesen wir. Wehe, 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 wehe. Und damit spricht er ein schreckliches, ein fürchterliches Urteil über sie aus. Vers 33, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Das ist eine Verurteilung und nicht ein Gespräch. Zurück zu Lukas, dem letzten Vers. Wir haben also eine Warnung. Wir haben die Charakterisierung gesehen und hier drittens die Verurteilung. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Und der Schlüsselbegriff hier ist umso schwereres. Nicht geringeres, weil sie religiös sind. Der Herr wird sie nicht plötzlich mögen, weil sie religiös sind, weil sie gut sind und weil sie moralisch sind, weil Gott alle Religionen liebt und alle Religionen Gott lieben und Jesus alle Religionen liebt und alle Religionen Jesus lieben. Ach, alle mal den Arm rumwerfen. Nein, nein, nein. Er wird sie einem umso schwereren Gericht unterwerfen. Perissoteron ist ein Komparativ. Krima ist ein Urteil oder Gericht. Parisoteron ist ein umso größeres, ein überschwänglicheres, ein übermäßigeres. Oder wenn ihr so wollt, ein außergewöhnliches Gericht. Mehr als üblich. Religiöse Menschen empfangen ein schwereres Gericht, nicht ein geringeres. Weit davon entfernt, Gott wohlzugefallen, weil sie nach ihrer eigenen Wahrheit lebten, empfangen sie hier ein schwereres Gericht. Besonders, wenn sie das Blut des Bundes mit Füßen getreten haben und ihn als etwas Unheiliges betrachtet haben, sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 10, Verse 29 bis 31, weil sie Christus abgelehnt haben. Und der Gedankenklang ist klar. Wenn ihr in der falschen Religion seid, untersteht ihr dem Gericht. Wenn ihr ein Vermittler der falschen Religion seid, werdet ihr in der Hölle umso mehr leiden und verurteilt werden. Diese Menschen sind gefährlich. Seid gewarnt. Sie sind Heuchler und verdienen das Gericht. Mitgefühl? Nochmals, ja, Evangelium, gebt ihnen das Evangelium, betet für ihre Errettung, trauert um sie. Aber am Ende können wir von Irrlehrern und falschen Religionen nichts lernen. Absolut nichts. Und sie müssen wissen, dass sie dem göttlichen Gericht unterstehen. Sie müssen es um ihrer selbst willen wissen. Und es muss um derjenigen verkündigt werden, die vor ihnen geschützt werden müssen. Amen.